Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln. Und wir freuen uns, dass wir diesen Gottesdienst miteinander feiern dürfen. Herzlich willkommen auch im Internet, diejenigen, die live dabei sind, aber auch vielleicht diejenigen, die es später als Aufzeichnung anhören. Heute haben wir eine ganz besondere Botschaft wieder, wie jeden Sonntag. Es gibt ja immer was Besonderes. Warum? Weil es das Wort Gottes ist. Und dazu darf ich jetzt den Adnan auf die Bühne bitten. Auf die Bühne bitten. Dein Mikro schaltest du dann ein, gell? Herzlich willkommen, Adnan. Und bevor wir jetzt ihm das Wort übergeben, möchte ich Folgendes aus der Schrift lesen. Und zwar im 1. Thessalonicher Kapitel 2, Abvers 13. Im Übrigen danken wir Gott immer wieder dafür, dass ihr die Botschaft, die wir euch in seinem Auftrag verkündigen, als das aufgenommen habt, was sie tatsächlich ist, das Wort Gottes und nicht eine Lehre von Menschen. Amen. Und jetzt freuen wir uns auf die Botschaft, lieber Adnan.
Ja, wir haben heute unsere Botschaft mit dem Thema die Gerechtigkeit und die Gnade Gottes. Wir haben vor einigen Wochen über das Thema Errettung gesprochen. Wir wissen, dass ein Mensch errettet ist, wenn er glaubt durch das Hören des Wortes. Und dadurch wird der Mensch aus Gott neugeboren, durch das Wasserbad des Wortes. Wird mit dem Heiligen Geist erfüllt und versiegelt und auch in den Leib Christi hineingetauft. Dieser Mensch ist ab sofort in himmlische Ränge versetzt und ist ein Teil des Christus. Und wir wissen auch, dass der Glaube, den dieser Mensch empfängt, nicht aus eigenem Verdienst kommen kann, sondern eine Gnade Gottes. Und wir wissen, dass diese Gnade auch nicht jedem gegeben wird, sondern nur wenigen. Und diese wenigen Menschen hat Gott vor der Grundlegung der Welt auserwählt. Jetzt stellt sich die Frage, ja, ist das gerecht? Ist Gott gerecht? Und deshalb kommen wir zu dem Thema heute, die Gerechtigkeit Gottes. Und wir wissen auch, dass der Herr Jesus Christus uns geboten hat, das lesen wir in Matthäus 6, 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird euch hinzugegeben werden. Also das ist auch unser Auftrag, nach der Gerechtigkeit Gottes zu trachten. Ein elementarer Auftrag, genauso viel wie nach dem Reich Gottes. Ja, was ist die Gerechtigkeit Gottes denn? Ist es für uns so ein Mysterium? Oder wissen wir wirklich, was die Gerechtigkeit Gottes ist? Wenn wir es nicht wissen, können wir nicht danach trachten. Ja, wenn wir nach der Gerechtigkeit Gottes trachten, könnte man sagen, ja, wir wollen auch so gerecht sein wie Gott. Wenn man einfach nur den einen Nebensatz oder einen Halbsatz liest, trachtet nach der Gerechtigkeit Gottes. Und deshalb wollen wir heute zusammen die Gerechtigkeit Gottes anhand der Schrift zusammen studieren, damit wir nicht im Dunkeln tappen und unsere eigenen Vorstellungen, menschlichen Vorstellungen, wie gerade Reinhold gesagt hat, ausmalen, bilden, wie es uns gefällt, wie es uns zufriedenstellt, sondern was ist wirklich die Gerechtigkeit Gottes, wie es uns Gott offenbart hat. Die Botschaft ist so unterteilt in mehreren Punkten. Was ist die Gerechtigkeit Gottes? Das wollen wir anhand der Schrift wissen. Was ist die Gerechtigkeit Gottes? Dann die Gerechtigkeit kommt aus dem gehorsamen Glauben. Wenn wir wissen, was die Gerechtigkeit ist, wollen wir wissen, wo kommt sie her? Wie kann man sie bekommen? Das ist ja richtig. Wir wollen gerecht sein. Aber wie kriegen wir das hin? Wie können wir gerecht werden? Dann wollen wir uns anschauen, die Gerechten im Alten Bund und ihr Sühnopfer, dann die Gerechten in der Zeit der Gemeinde und ihr Sühnopfer. Warum hat Gott nur wenige auserwählt? Das sind Fragen, die uns andauernd beschäftigen, die vielleicht andere Menschen uns stellen oder wir uns selber stellen. Wie gehen wir mit der Gnade Gottes um? Was ist die Gerechtigkeit Gottes? Die Gerechtigkeit Gottes ist die Sündlosigkeit und somit das ewige Leben, sagt die Schrift. Sündlosigkeit. Es ist einfacher. Ja, wie? Die Sünde hingegen macht den Menschen ungerecht vor Gott und deren Lohn ist der ewige Tod. Die Schrift sagt uns, dass der Lohn der Gerechtigkeit oder die Gerechten werden das ewige Leben haben, also die Sündlosen, und die Sünder werden den ewigen Tod haben. Also wir haben die Sünder und die Sündlosen. Und die Gerechtigkeit Gottes ist eine Eigenschaft von Gott eben, gemäß der er entscheidet, wer in den Himmel kommt und wer gerichtet wird. Das ist die Messlatte, seine Gerechtigkeit. Kommt von gerecht. Er ist gerecht. Und er sagt, der gerecht ist, das wird man sehen, so wie er das sagt, sein Gesetz hat er von vornherein bekannt gegeben. Wer sündigt, wird sterben, wer nicht sündigt, wird leben. Und das ist sein Maßstab. Jeder, der sündigt, wird den ewigen Tod haben. Und jeder, der nicht sündigt oder sündlos ist, wird das ewige Leben haben. Und danach entscheidet Gott, wer in den Himmel kommt und wer in die Hölle kommt. Die Sünde im Neuen Testament kommt im griechischen Urtext wie folgt vor. Einmal als Hamartia, bedeutet vom rechten Kurs abkommen. Den Kurs hat Gott vorgegeben. Auf mich hören, auf meine Gebote hören, da seid ihr auf dem richtigen Weg. Habt ihr den richtigen Kurs. Ihr hört nicht auf mein Gebot, das kennen wir bei dem Sündenfall von Adam und Eva. Er hat gesagt, esst nicht von dem Baum, das ist der gerade Weg. Essen Sie nicht von dem Baum, da sind Sie in seinem Weg. Essen Sie von dem Baum, dann kommen Sie von dem richtigen Kurs weg, das heißt sündigen. Ein anderes Wort, Parabasis, Übertretung, sein Gebot übertreten. Eigentlich einfach. Der sündigt, muss sterben. Der nicht sündigt, wird leben. Die Gerechtigkeit ist die einzige Bedingung für den Zutritt zum Himmel. Wer nicht gerecht ist, kommt nicht in den Himmel. Ja, wie komme ich schon? Wir sind Christen. Nein, du kannst dich nennen, wie du willst. Jeder kann sich nennen, wie er möchte. Aber es hilft ihm nichts. Nur der Gerechte kommt in den Himmel. Wer gerecht ist, der ist aus Gott geboren und entspricht Gott, der gerecht ist. Ah ja. Also nur die aus Gott geboren sind, sind gerecht. Sonst keiner. Dieser Mensch kann und wird bei Gott im Himmel auf ewig wohnen. Wir lesen in Römer 6, Verse 20 bis 23. Da schreibt Paulus, denn als ihr Sklaven der Sünde wart, ganz klar, vom Kurs abgekommen. Da wart ihr frei gegenüber der Gerechtigkeit. Wo Sünde ist, gibt es keine Gerechtigkeit. Sklaven der Sünde oder Sklaven der Gerechtigkeit? Da haben wir auch vor einigen Monaten eine ganze Botschaft über dieses Thema gehabt. Welche Frucht hattet ihr nun damals von den Dingen, deren ihr euch jetzt schämt? Ihr Ende ist ja der Tod. Ende der Sünde, Lohn der Sünde ist der Tod. Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, sündfrei, sündlos, jetzt seid ihr sündlos, habt ihr als eure Frucht die Heiligung. Das ist auch interessant, da werden wir später drauf kommen. Ja, jetzt bin ich sündlos. Schön, jetzt kann ich weitermachen, wie ich will, jetzt bin ich gerecht, bin ich aus Gott geboren. Nein! Wenn du jetzt sündlos bist, dann hast du eine Frucht zu bringen. Was ist das? Die Heiligung. Habt ihr als eure Frucht die Heiligung, als Ende aber das ewige Leben. Also du bist jetzt aus Gott geboren, du bist jetzt gerecht geworden, du bist jetzt sündlos und jetzt musst du die Frucht bringen. Und am Ende dieser Frucht ist dann das ewige Leben. Wenn du mittendrin keine Frucht bringst, wirst du abgehauen und ins Feuer geworfen. Der hilft dir dieses einmal gerecht gemachte nichts. 1. Johannes 3, die Verse 4 bis 7 lesen wir. Jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Also die Sünde ist eben die Gesetzlosigkeit. Das Gesetz sagt, sündige nicht. Und wenn jemand sündigt, dann übertritt das Gesetz. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, um unsere Sünden hinwegzunehmen. Ah ja, seine einzige Aufgabe. Um unsere Sünden hinwegzunehmen. Weil wir sonst nicht in den Himmel kommen. Mit Sünde kommt kein Mensch in den Himmel. Geht nicht. Und in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Hier spricht der Apostel Johannes zu den Gläubigen. Wer sündigt, hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Wir sehen aber im ersten Kapitel, was er damit meint. Er spricht hier von der alten Natur, spricht zuerst zwischen den beiden Menschengruppen, die einen, die noch nicht aus Gott geboren sind, und die anderen, die aus Gott geboren sind. Und der Geist, der Heilige Geist, der in dem Menschen ist, der kann nicht mehr sündigen. Der andere, der muss sündigen, der kann nicht anders. Und deshalb erklärt uns, das muss man im Zusammenhang bei dem Vers in Kapitel 1, wenn aber ihr sündigt, dann kehrt um und dann werden eure Sünden vergeben. Aber vom Grundsatz, wenn ein Mensch nur sündigen kann, weil er nicht vom Neuen geboren ist, der hat den Geist Gottes nicht. Kinder, lasst euch von niemand verführen. Wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. Nur derjenige, der wie Gott ist, aus Gott geboren und auch wie Gott ist, lebt, der wird bei ihm im Himmel wohnen. 1. Johannes 1, 9 lesen wir, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn er uns die Sünden vergibt und reinigt, dann sind wir gerecht. Haben wir eine Sünde, sind wir ungerecht. Ja, jetzt wollen wir wissen, die Errettung, das war klar, und die Gerechtigkeit dürfte uns jetzt klar sein. Sündlosigkeit. Ja, wie kann ich sündlos sein? Ich sündige doch immer wieder. Ja, dann wird eben die Sünde vergeben, wenn ich sie bekenne. Was ist, wenn ich nochmal sündige? Wir werden in diesem Zusammenhang den Unterschied zwischen den Gerechten im Alten Bund und im Neuen Bund sehen. Was ist, wenn ich immer wieder sündige? Aber nochmal zurück, die Gerechtigkeit ist die Sündlosigkeit, das entspricht dem Wesen Gottes. Nur diejenigen, die dieses Wesen haben, kommen in den Himmel. Einer mit Sünde muss ja sagen, was hast du für falsche Gewand an? Raus mit dir, hier hast du nichts zu suchen. Einer mit Sünde wird nichts zu suchen haben im Himmel. Die Gerechtigkeit kommt aus dem gehorsamen Glauben. Wenn die Gerechtigkeit die Sinnlosigkeit ist, dann kann kein Mensch vor Gott bestehen und das ewige Leben haben, weil jeder Mensch sündigt und somit den Tod verdient. Wer kann sagen, ich bin sündlos? Von sich aus keiner. Und somit ist keiner gerecht. Und wenn keiner gerecht ist, muss jeder sterben. Das ist erstmal die Gerechtigkeit. Deshalb ist die Botschaft heute die Gerechtigkeit und die Gnade Gottes. Weil wenn wir nur nach der Gerechtigkeit Gottes gehen würden, müssen wir alle sterben. Es gibt keine Ausnahme. 0,0. Kein Mensch von uns würde in den Himmel kommen. Alle werden in der Hölle landen. Für ewig von Gott getrennt sein. Deshalb ist die Gnade Gottes da. Deshalb kann auch kein Mensch sich selbst gerecht machen. Ja, wie? Wenn du einmal gesündigt hast, bist du jetzt nicht mehr gerecht, ungerecht. Man kann sich nicht selbst gerecht machen. Einmal ungerecht und dann hast du die Strafe. Das sind keine 3 Punkte in Flensburg, die nach 6 Monaten vielleicht gestrichen sind, wenn man nicht nochmal über Rot fährt oder was weiß ich. Nein. Der Lohn, die Strafe ist sofort tot. Bist tot. Das ist ja keine so eine Ohrfeige, dass man sagt, ja, so erzogen und so weiter. Nein. Einmal gesündigt, tot. Adam und Eva, einmal von dem Baum gegessen, raus. Nur Gott allein kann einen Menschen aus Gnade gerecht machen, indem er diesem Menschen den Glauben als Gnadengeschenk gibt. Also wir haben keine Möglichkeit, selber gerecht zu sein. Das ist eine Gnade. Sagt Max, dich habe ich begnadigt. Du hast jetzt Todesstrafe bekommen? Auf Ewigkeit. Also der leibliche Tod, das ist vielleicht irgendeine Art und Weise in ein paar Minuten, ein paar Stunden vorbei und dann sagen die Leute, ist okay, gegessen. Aber der geistliche Tod, das ist eine Qual für die Ewigkeit. Und jetzt sagt Gott, dich habe ich begnadigt. Und Roswitha auch, die zwei. Sagen die anderen, was ist mit uns? Da kommen wir später drauf. Einfach Gnadengeschenk. Denn nur durch Glauben wird man gerecht. Ja, wie geht es? Einfach, du bist gerecht? Nein, nein. Du musst erstmal vorher glauben, dass ich dich geschaffen habe und dass ich dein Gott bin. Ja, das kann ich eigentlich aus eigener Kraft nicht. Ich kann eigentlich, der natürliche Mensch kann von Gott nichts vernehmen. Wie soll ich das machen? Ich helfe dir. Ich schenke dir den Glauben, dass du mich erkennst und mir glaubst. Aha. Das ist auch ein Geschenk. Der Glaube ist ein Geschenk. Und das ist durch die ganze Schrift, finden wir immer wieder. Man kann nicht aus eigener Kraft glauben. Man kann nicht. Römerbrief 1 sagt uns der Apostel Paulus, man müsste eigentlich schon anhand der Schöpfung und das und jenes erkennen. Und doch ist der Glaube ein Geschenk. Und dass das ein Geschenk ist, das ist nicht nur einmal erwähnt, sondern durch die ganze Schrift. Hier ist allerdings eine ganz große Falle des Satans zu beachten, ganz, ganz gefährlich. In den letzten 2000 Jahren wird das nicht selten gepredigt. Der Satan kommt nicht selten in der Gestalt des Dieners Gottes und zitiert das Wort Gottes. Steht da, als Prediger oder als Pfarrer, oder als Pastor oder als Laienprediger, ist egal. Steht da als Diener Gottes und zitiert das Wort Gottes. Was auch richtig ist. Nur wir wissen, die Halbwahrheit ist die viel schlimmere Lüge. Epheser 2, 8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr errettet. Das haben wir gerade auch mehrfach gehört. Durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Ich sage, ja, pass auf. Ich habe ein super Leben gemacht. Ich habe nie betrogen, nie gelogen und. Erstmal geht es schon mal los, wenn einer sagt, ich habe selber nie gesündigt, da hat er gelogen, weil jeder sündigt. Da geht es schon mal los, dass derjenige, der meint, aus Werken ist er gerecht geworden, ist schon alleine schon seine Aussage, ohne ihn tiefer zu prüfen, ist er ein Lügner. Weil die Schrift sagt, jeder hat gesündigt. Und wer sagt, ich habe nie gesündigt, ist ein Lügner, sagt der Apostel Johannes. Der Satan verschweigt allerdings den Menschen, also es stimmt, nur durch Glauben wird man errettet. Ja, und was ist die nächste halbe Hälfte der Wahrheit? Der Satan verschweigt allerdings den Menschen die Summe der Wahrheit, insbesondere in diesem existenziellen Thema. Es geht Leben um Tod. Es geht nicht um Schwarzbrot oder Weißbrot, heute früh, ob es geschmeckt hat oder nicht geschmeckt hat. Es geht um Leben und Tod. Verschweigt dieses existenzielle Thema, damit die Menschen seinen Glauben an Gott und somit sein Schicksal mit ihm auf ewig teilen. Er glaubt auch. Und vielleicht viel mehr als viele, viele, viele Menschen. Ja, wenn das nur durch den Glauben die Errettung erfolgt oder die Gerechtigkeit erlangt wird, ja, dann müsste eigentlich der Teufel und seine ganzen Dämonen die ersten prädestinierten Wesen, die eigentlich in den Himmel mit Riesenempfang und Riesendelegation reinkommen. Das sagt uns der Apostel Jakobus, sagt, du törichter Mensch, der Teufel glaubt auch und zittert. Die Summe der Wahrheit ist, sagt uns, dass der Glaube ohne Gehorsam, ja ohne Werke, tot ist. Aha. Also der Glaube, nur durch den Glauben kommt man. Aber was meint die Schrift immer, wenn wir das Wort Glaube hören? Der lebendige Glaube, nicht der tote Glaube. Lebendige Glaube heißt der gehorsame Glaube. Das heißt Glaube mit Werken. Glaube mit Frucht. Da können wir verschiedene Worte dazu benutzen. Das sagt uns die Schrift immer wieder. Ohne Frucht bringt nichts. Ja, ich glaube, aber ich mache nicht, was du sagst. Das hilft nichts. Wir kennen auch das Beispiel von dem Herrn über die zwei Brüder, wo der gesagt hat, komm, mach das zu dem einen Sohn. Und er sagt, ja, ich mach's, dann macht er das nicht. Und dem anderen sagt, mach das. Er sagt, mach ich nicht, aber er macht das. Wer war besser? Der hilft nichts, wenn er sagt, ja, ich mach's und macht er das nicht. Die Summe der Wahrheit ist, dass der Glaube ohne Gehorsam, ohne Werke, ohne Frucht tot ist. Der tote Glaube ist der Glaube, den der Teufel und seine Dämonen haben. Ein Glaube ohne Gehorsam, ja, ohne Werke. Deshalb werden sie auch nicht in den Himmel kommen, die werden in den Feuersee geworfen. Ja, sie glauben doch an Gott, ja, aber das hilft nichts. Die Frucht ist böse. Und bei dem Teufel und seinen Dämonen gibt es keine Chance. Gott hat seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt, damit kein Mensch verloren geht. Nicht damit der Teufel wieder eine Chance bekommt. Das müssen wir auch klarstellen. Nur durch den gehorsamen Glauben, also werden wir gerecht. Der Glaube ist ein Geschenk, aber ohne Frucht ist der Glaube tot. Jakobus 2, die Verse 19 bis 26. Jakobus schreibt, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt. Ja, ich glaube natürlich nur an den einen Gott, an den wahren Gott sogar. Nicht an irgendeinen Gott, der aus Holz geschnitzt ist oder aus Steinen oder was weiß ich, an den wahren Gott. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Ja, was tust du so rum? Ja, ich glaube an Gott. Wobei die meisten Menschen, die das sagen, Gott nicht mal kennen. Im Gegenteil zu Teufel, der kennt Gott sehr gut. Willst du aber erkennen, du nichtiger, andere Übersetzung sagt, törichter, du verrückter oder blöder Mensch, je nachdem, wie man das sagen will, dass der Glaube ohne Werke tot ist? Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte? Jetzt könnte man sagen, ja, ja, es hieß aber, Abraham glaubte und das wurde zu Gerechtigkeit. Ja, aber warum lesen wir den Vers davor und danach nicht? Wir lesen immer wieder, Abraham glaubte und gehorchte. Abraham glaubte und gehorchte. Abraham glaubte und gehorchte nicht und deshalb ist es ihm zu Gerechtigkeit gezählt worden? Nein, immer mit Gehorsam. Und wenn er nicht gehorcht hat, wird man sehen, wie das im alten Bund war, dass er eine Möglichkeit hatte, doch gerecht zu werden. Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte? Und da könnte der Teufel natürlich genauso subtil und die Menschen verführen, in die Verdammnis hineinzugehen, wenn einer nur die halbe Wahrheit wieder hier aus dem Jakobusbrief nimmt oder auch aus den Briefen des Apostel Paulus oder auch Johannes und sagt, ja, schau mal hier, durch Werke wird man gerecht. Nein, beides. In den letzten 2000 Jahren und auch davor haben viele, viele Menschen gesagt, nur durch Glauben, andere sagen nur durch Werke. Beide führen in den ewigen Tod. Nur durch den Glauben? Ja, allerdings muss Frucht folgen. Die Werke müssen folgen. Wenn man nur die eine Seite betont, dem Teufel ist völlig gleich. Der sagt den Dienern Gottes, die den Schein, Anschein der Frömmigkeit haben, sagt, okay, predige das Wort Gottes. Sag, durch den Glauben seid ihr rettet und fertig. Da gehen sie genauso verloren. Oder sagt, na, nimm das andere durch die Werke. Schau mal her, steht drin. Durch seine Werke ist er gerecht geworden. Das ist auch wurscht. Da gehen die Menschen so und so verloren. Nur die Summe des Wortes ist die Wahrheit. Deshalb müssen wir immer darauf achten, die Summe des Wortes. Siehst du, dass der Glaube zusammen, das liest dann wieder keiner mehr, weil viele, viele Menschen über Jahrtausende nur wiederum diese Stellen betonen, nur durch Werke. Wir müssen gute Werke tun. Siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam ist? Der Glaube ohne seine Werke ist unwirksam. Ja, ich habe den Glauben, aber unwirksamen, einen toten Glauben. Wirksam war und dass der Glaube durch die Werke zusammen vollkommen wurde. Und so erfüllt sich die Schrift, die spricht, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Da kann man hier Jakobus niemals unterstellen, er tut den Glauben jetzt beiseite und konzentriert sich nur auf die Werke und sagt nur die Werke. Und ich sage das bewusst, weil der eine oder andere in den letzten 2000 Jahren von den großen, großen, großen Gelehrten gesagt hat, Jakobusbrief eigentlich könnte man weglassen. Das passt nicht. Nein, wenn man die Summe der Wahrheit lesen, da ist immer die Wahrheit. Wir haben auch Wort der Woche gelesen. Über Jahrtausende wurde die Bibel geschrieben. Nicht von vielen, vielen, vielen Propheten. Und kein Wort widerspricht dem anderen. Aber wir brauchen die Summe des Wortes. Und es erfüllte sich die Schrift, die spricht Abraham, aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit gerechnet. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. Man muss sich nur ein bisschen Zeit nehmen und die ein paar Verse davor und danach lesen. Und Gott bitten, dass er unseren Verstand erleuchtet, unsere Augen erleuchtet, unsere Ohren öffnet, dass wir auch sein Wort verstehen. Und ich sage, na, du brauchst nicht zu verstehen. Du musst nur mit dem Geist wandeln. Ja, wozu hat dir Gott und mir Gott den Verstand geschenkt, damit wir sein Wort nicht verstehen? Und natürlich können wir sehr schnell verführt werden, wenn wir unseren Verstand verfinstern lassen und nichts mehr sehen und hören. Seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein? Er verneint nie, dass der Glaube die Grundlage ist, aber nicht allein. Ist nicht ebenso auch die Hure Rahab durch Werke gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg entließ? Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne Werke tot. Es ist auch interessant hier in diesem Kontext, was der Apostel Jakobus für Werke zitiert. Einmal aus Liebe zu Gott will Abraham seinen Sohn opfern und Rahab aus Liebe zu Gott verstößt gegen eigene Gesetze und hilft den Männern Gottes. Er zeigt hier nicht, er nimmt nicht irgendwelche Wohltätigkeitsorganisationen als Beispiel. Ja? Dass man hier Waisenhäuser und so weiter, das ist auch kein Zufall. Das geht nur um die Liebe zu Gott und die Treue zu Gott. Jetzt wissen wir, dass der Glaube, wir haben auch in Jakobusbrief gelesen, von Abraham und von Rahab, und wir wissen auch aus dem Hebräerbrief ein ganzes Kapitel über die Glaubenshelden im Alten Testament. Und jetzt wollen wir auch den Unterschied sehen. Aus Glauben werden wir errettet oder aus Glauben werden wir gerecht. Für den Glauben braucht man eine Frucht, also dass wir nicht sündigen. Das ist alles jetzt schön und gut. Wenn wir den Glauben empfangen, und das ist ein Geschenk Gottes, da sind wir gerecht geworden. Wichtig ist, dass wir nicht sündigen. Frucht bringen, die Gott entspricht. Ja, aber das schaffen wir nicht. Ja, dann seid ihr eben nicht gerecht. Jetzt fangen wir wieder von vorne an. Ja, ich habe geglaubt, ich habe gute Frucht gebracht und zwischendurch eine faule Frucht. Hilft nichts. Tot. Ja, wie? Ja. Weil Gott das weiß und Max und Roswitha schon von vornherein auserwählt hat und er weiß, sie werden auch irgendwann mal sündigen. Ja, Roswitha sagt nein, aber einmal im Leben wird mal passieren. Ist noch nie passiert, aber wird hier irgendwann passieren. Hat er den Menschen auch eine Möglichkeit gegeben, wie sie ihre Sünden vergeben bekommen. Im Alten Bund und auch in der Zeit der Gemeinde. Jetzt wollen wir auch sehen, das ist sehr wichtig zu verstehen. Sonst, wenn wir das nicht verstehen, sonst ist der Herr Jesus Christus umsonst ans Kreuz gegangen. Stellt euch mal vor, nur durch den Glauben, und das ist ein Gnadengeschenk, wird man gerecht und kommt man in den Himmel. Ja, wozu brauchen wir Jesus? Durch den Glauben. Ja, wozu brauchen wir Jesus? Warum muss er ans Kreuz? Wenn wir das nicht verstanden haben, da haben wir gar nichts verstanden, von Gottes Absichten. Durch den Glauben bin ich gerecht. Jetzt komme ich in den Himmel. Die einzige Bedingung ist die Gerechtigkeit. Ist mir nicht gerecht. Naja, die Sündlosigkeit ist die Gerechtigkeit. Durch den Glauben allein bist du nicht sündlos. Und dafür brauchst du ein Opfer. Aha. Jetzt wissen wir, warum der Herr Gott seinen Sohn geopfert hat. Warum? Weil wir ohne Opfer gar nicht in den Himmel kommen. Ja, wir glauben, ja, aber du darfst nicht sündigen, auch wenn du geglaubt hast. Du bist jetzt aus Neuem geboren, du bist aus Gott geboren, du hast sein Wesen bekommen. Und deshalb sollst du nicht mehr sündigen. Aber du sündigst. Ja, was machen wir mit dir? Müssen wir für dich irgendwas opfern. Hilft nichts. Entweder dich opfern, auf dem Berg sagen wir dem einen anderen auch aus Liebe, dass wir ihn opfern wollen. Aber es ist so, wer sündigt, muss geopfert werden, es hilft nichts. Muss weg. Sein Blut fließt. Oder wir müssen ein anderes Opfer für ihn finden. Das hat Gott gewusst. Jetzt schauen wir, was das für ein Opfer war im Alten Bund und was ist für ein Opfer jetzt in unserer Zeit, in der Zeit der Gemeinde. Jetzt schauen wir das zusammen im Alten Bund. Nun wissen wir, dass nur der gehorsame Glaube den Menschen vor Gott gerecht macht. Der Gläubige sündigt wiederum immer wieder und wird dadurch ungehorsam. Die Sünde führt dazu, dass der Gläubige seine Gerechtigkeit vor Gott verliert. Genauso oder genau deshalb hat Gott im alten Bund Tieropfer als Sühnopfer befohlen, sodass der Einzelne Vergebung der Sünde bekommt und somit vor Gott treten kann. Ein Schaf oder was weiß ich, Ziege und was alles gab. Also es gab sehr, sehr viele Opfer im alten Bund. Müssen sie dargebracht werden und dann sind die Sünden vergeben. Das Tier diente als Stellvertreter. Das Tier starb anstelle des Sünders. Normalerweise muss der Sünder sterben. Da ist das Tier für ihn stellvertretend gestorben im alten Bund. Das Tier starb anstelle des Sünders, der den Tod für seine Sünde verdient hätte, aber nur vorläufig, weswegen die Opfer immer wieder dargebracht werden mussten. Also immer wieder müssten sie Opfer darbringen, müssten Tiere sterben, weil das Tier nur für eine gewisse Sünde, für eine gewisse Zeit für die Sündenvergebung okay war und dann müssen sie nochmal ein Tier opfern für die nächsten Sünden. Das Tieropfer war nie für die Ewigkeit, weshalb die Väter ohne das eine Opfer für die Ewigkeit keinen Zutritt zum ewigen Leben im Himmel hatten, sondern nur die Verheißung empfingen, ein ewiges Leben im Himmel zu haben. Aha, das ist auch nicht uninteressant. Ja klar. Wenn jetzt hier ein Tier geopfert ist und ich habe jetzt vielleicht 5 Sekunden später gesündigt, vielleicht bin ich nachher gestorben, da ist noch eine Sünde da. Ja, ich habe nie alle 5/500 Sekunde ein Tier geopfert. Abgesehen davon, das Tieropfer war nie die Voraussetzung für den Zutritt zum Himmel, weil das niemals von allen Sünden bis zur Ewigkeit, bis in die Ewigkeit, bis man hier diese Leib verlässt, sorgen kann. Und deshalb konnten die Väter nicht in den Himmel kommen. Was? Der Vater Abraham, der Vater aller Gläubigen, konnte nicht in den Himmel? Nein, konnte er nicht in den Himmel kommen. Die Väter im alten Bund hatten im Glauben auf Hoffnung hin, lesen wir immer wieder. Ja, auf welche Hoffnung? Hoffnung auf den Messias. Immer wieder Opfer dargebracht. Das ist ein Vorschatten für das wahre Opfer gewesen. Für das einmalige Opfer, was kommen wird. Immer wieder Opfer dargebracht und wurden aufgrund dessen gerecht und haben die Verheißung empfangen, eines Tages im Himmel zu wohnen. Da hieß es nie, so wenn du jetzt eine Ziege oder ein Schaf opferst, kommst du morgen in den Himmel. Nein, die Verheißung eines Tages, wann ist es, wenn der Messias geopfert ist? Dann haben sie Zutritt zum Himmel. Die Erfüllung dieser Verheißung war erst möglich, nachdem das ewige Opfer dargebracht wurde und sie für ewig von ihren Sünden freisprach. Und das ewige Leben im Himmel verschaffte. In Hebräer 11,4 lesen wir, durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Durch ihn, also durch den Glauben, erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei. Also sehen wir auch, das war im alten Bund genauso. Durch den Glauben hat er ein Zeugnis bekommen, dass gerecht sei. Diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben. Ohne das Verheißene. Die haben die Verheißung gehabt. Was ist die Verheißung? Die Verheißung, dass sie im Himmel wohnen. Aber die haben es nicht empfangen. Die sind gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben. Sondern sie haben es nur von Ferne gesehen. Den Himmel zugewunken. Sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt, und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Also die haben es gewusst. Abraham hat gewusst, er ist jetzt hier auf der Erde und seine Heimat ist im Himmel. Viele meinen ja, nein, das war im alten Bund und Abraham meinte, er wird jetzt hier auf ewig leben und regieren hier. Nein, ist ein Himmelsbürger, so wie wir, ein Himmelsbürger. Der war auch ein Gast. Wir lesen hier die Worte 1:1, wir sind auch Gäste und Fremdlinge hier. Wir sind Durchreisende, wir sind Botschafter. Wie unser Herr Jesus Christus kam vom Himmel, war hier in seinem irdischen Leib als Gast, als Botschafter Gottes, des Vaters. Und dann ist er wieder in seine alte Heimat. Und so war bei Abraham. Aber er konnte nicht natürlich in seine Heimat, wo sein Bürgerrecht war. Konnte nicht. Nun aber trachten sie nach einem besseren, nämlich einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Die Stadt, viele sagen, ja, für Abraham hat die Stadt Jerusalem vorbereitet, nicht das irdische Jerusalem, das obere Jerusalem. Himmlisch. Haben wir gelesen hier? Bürgerrecht und Fremdlinge. Nämlich einem himmlischen. Diese Verheißung ist dem Abraham und seinem Samen, dem Christus, zugesprochen worden. Also diese Verheißung, später im Himmel zu wohnen, ist Abraham und seinem Samen, der Christus, zugesprochen worden. Wir lesen in Galater 3,16. Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham, also die Abraham gestorben ist und die anderen Väter auch, sind gestorben, ohne die Verheißung zu empfangen. Also, dass sie erfüllt ist für sie. Die haben sie bekommen, aber die waren noch nicht Realität. Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Es heißt nicht, und den Samen als von vielen, sondern von einem und deinem Samen, und dieser ist der Christus. Erst nachdem das Opfer für die Ewigkeit dargebracht wurde, wurde die Verheißung der Väter erfüllt, indem der Herr sie bei seiner Himmelsfahrt aus dem Hades in den Himmel mitnahm. Wir wissen, er ist in den Hades gegangen und hat sie mit in den Himmel genommen, weil das Opfer vollbracht war. Auf dieses Opfer hin haben sie geglaubt und gehofft, im Sinne eine sichere Hoffnung, dass sie eines Tages in den Himmel kommen werden und dort für die, bis zur Ewigkeit, in die Ewigkeit wohnen. Nun sind sie Bürger und Bewohner des Himmels. Bis dahin war Abraham und die anderen Väter in Hades. Seitdem sind sie im Himmel. Wohnen im Himmel. Und warten auf uns. Wir sind auch jetzt im Himmel. Ja, mit unserem Geist sind wir dort. Wir sind die himmlischen Ränge versetzt. Aber unser Leib ist noch da. Ihr Leib ist nicht mehr da. Wir sind hier gefangen in unserem Leib für einen Auftrag. Was? Frucht bringen. Frucht bringen. Sonst nichts. Über die Frucht haben wir ausreichend in der Schrift studiert. Jetzt schauen wir uns die Gerechten in der Zeit der Gemeinde und ihr Sühnopfer. Sie brauchen genauso, wir brauchen genauso Sühnopfer wie im alten Bund. Da geht's nicht. Für eine Sünde muss Blut fließen. Entweder stirbt der Sünder selber oder muss jemand anderer für ihn sterben. Die Tieropfer haben mit Jesus Christus aufgehört. Jesus Christus war für alle Zeit das einmalige Stellvertreteropfer. Deshalb haben wir in Christus die Sündenvergebung für alle Zeit, wenn wir diese bekennen. Das lesen wir auch unentwegt, insbesondere auch im Hebräerbrief wird sehr ausführlich erwähnt. Und das sagt uns auch der Apostel Paulus immer wieder, Jesus Christus wird nicht ein zweites Mal für uns sterben. Kein zweites Mal. Hebräer 7, die Verse 26, 27 lesen wir, denn ein solcher Hohepriester tat uns Not, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern abgesondert und höher als die Himmel ist, der es nicht wie die Hohepriester täglich nötig hat, zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen, danach für die des Volkes. Also das ist auch hier ein Punkt, was wir vor 2-3 Wochen hatten, der wahre Christus und die falschen Christus. Der wahre Christus, wir haben gesagt, das ist nicht umsonst, dass Gott, der Vater, seinen Sohn in die Welt gesandt hat. Und das ist der Christus. Und seit Pfingsten bildet sich der Christus. Und da haben wir gesagt, der Hauptunterschied zwischen dem wahren Christus und den falschen Christusen, dass in dem wahren Christus kein Vermittler mehr, keine Priesterkaste mehr zwischen dem Volk und Gott gibt. Und hier sehen wir hier, dass der Hohepriester dazwischen war, die Priesterkaste zwischen dem Volk und Gott waren. Und zweitens, das irdische Volk hat dort immer die Verheißungen gehabt, hier zu herrschen, hier gesegnet werden, irdisch. Haben wir nicht. Abraham hat seine Hoffnung immer im Himmel gehabt. Das ist seine Heimat, das ist die Verheißung. Die erste und die letzte, dass das irdische Volk auch aus ihm kommen wird, das ist ein anderes Thema. Aber für Abraham persönlich ist er ein Himmelsbürger gewesen. Diese Verheißung hat ihm Gott gegeben. Da es nicht wie die hohen Priester täglich nötig hat, zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen, danach für die des Volkes. Denn dieses Letztere hat er für ein für alle Mal getan, indem er sich selbst als Opfer darbrachte. Zu Pfingsten hat Gott seinen Heiligen Geist gesandt. Jeder, der an Gott und an den Herrn Jesus Christus als Herrn und Vermittler und an sein einmaliges Opfer zur Vergebung der Sünden glaubt, wird vom Neuen geboren, empfängt den Heiligen Geist und wird in den Leib Christi als Glied hineingetauft. In Römer 6 lesen wir, oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind, wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wir Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Das sehen wir auch. Das war nicht nur Jakobus allein, der sagt, ja, Glaube ohne, du bist jetzt gerecht. Warum? Damit du in einem neuen Leben wandelst. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Da der Christus im Himmel ist, wird jeder Mensch, der in diesen Leib Christi hineingetauft wird, in seinem Geist sofort in die himmlischen Regionen in Christus Jesus versetzt. Also, wir müssen nicht mehr warten. Wenn einer heute leiblich stirbt, ist er gleich im Himmel. Ja, sein Geist ist jetzt schon im Himmel. Es war in uns, aber das Bürgerrecht ist oben. Der geht wie Jesus Christus zu seiner Heimat zurück. Epheser 1,3: Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens. Wir finden nirgendwo, gepriesen für seinen irdischen Segens, nein, für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben, nicht bekommen werden, ist ganz entscheidend. Wir haben Anteil in der himmlischen Welt durch Christus bekommen. Wir haben es schon. Epheser 2, 5 und 6. Auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, durch die Sünde, haben wir vorhin gelesen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Auch Vergangenheit. Wir sind schon bereits in die himmlischen Regionen versetzt worden. Der Christ ist ein Himmelsbürger, wohnt, also so jetzt Abraham ist ein Himmelsbürger und jeder Christ von uns ist auch ein Himmelsbürger. Wohnt allerdings für eine Weile in der Welt als Gast. So wie der Herr Jesus Christus als Himmelsbürger in der Welt für eine Weile als Gast lebte und anschließend in seine Heimat zurückkehrte. Und jetzt müssen wir wissen, benehmen wir uns wirklich hier wie Gäste, Fremdlinge, Durchreisende, die für eine gewisse Zeit da sind, um Frucht zu bringen und freuen uns unendlich darauf, dass wir bald in die Heimat zurückkehren, was unbeschreiblich schöner ist als hier. Oder täuschen wir uns, haben wir eine falsche Identität, wo wir sagen, ja, wir sind schon Christen, aber bleiben schon hier, wir haben schon alles geplant für die nächsten 130 Jahre da und Himmel wissen wir jetzt nicht, ob es schön oder nicht, ich weiß nicht, ob es wirklich gibt. Da warst du auch nicht oben, gell? Sagt ja immer wieder der eine, wenn er uns begegnet, rein und fragt ihn nach dem Himmel, was ist Himmel, du warst auch nicht oben. Manche sind immer wieder oben, mindestens behaupten sie. Aber gut, der Christ ist ein Himmelsbürger, wohnt allerdings für eine Weile in dieser Welt als Gast, so wie der Herr Jesus als Himmelsbürger in der Welt für eine Weile als Gast lebte und anschließend für seine Heimat, in seine Heimat zurückkehrte. 2. Korinther 5, 20, 21 schreibt Paulus. So sind wir nun Botschafter für Christus. Gesandte. Wir sind da, um eine Botschaft zu geben. Und wann werden wir abberufen in die Heimat zurück? Ja, wenn er das für richtig hält. Botschafter wird entsandt in ein fremdes Land. Und auf einmal kommt die Mitteilung, Kamerad, vielen Dank, super Job gemacht, jetzt kommst du zurück, jetzt kannst du für immer da bleiben. Das ist nichts anderes. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so wie er, wie Gott, der Vater, durch seinen Sohn die Menschen ermahnt, so macht er das durch uns jetzt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Und warum? Damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Jetzt verstehen wir, warum er seinen Sohn gesandt hat, damit wir gerecht sind. Wer nicht gerecht ist, kommt nicht in den Himmel. Ja, wenn wir nochmal sündigen, ja, einmal ist er gestorben, wird kein zweites Mal. Das reicht für alle Sünden, die wir begehen, bis zum Tod. Ja, da könnte man jetzt gleich loslegen, Halligalli, gell? Also das haben die Leute auch in Galata gedacht und in anderen Gemeinden auch gedacht. Jetzt ist er einmal für alle Mal für uns gestorben, jetzt können wir sündigen, jetzt können wir leben, wie wir wollen. Das heißt doch hier, wir müssen andauernd Tieropfer darbringen, das langt. Andere haben in Jerusalem immer wieder Tieropfer noch dargebracht, weiß ich auch nicht, haben wahrscheinlich gar nicht verstanden, warum Jesus Christus gekommen ist. Aber gut, diejenigen, die das verstanden haben, sind von der anderen Seite vom Pferd runtergefahren und gesagt, ja, können wir jetzt richtig loslegen, weil wir gerettet sind und das Opfer ist nur einmal dargebracht. Da werden wir bei dem nächsten Punkt verstehen, so geht das auch nicht. Da hat der Paulus in der Offenbarung Gottes sehr deutliche Worte darüber geschrieben, dass auch nicht so ohne weiteres geht. Gott kann man nicht veralbern. Schreibt Apostel Paulus an die Epheser, wie er uns in ihm auserwählt hat. Achso, jetzt sind wir bei dem Punkt, warum hat Gott nur wenige auserwählt? Das wollte man eigentlich wissen, weil das wird immer wieder gefragt. Also ich werde sehr, sehr oft gefragt und die Frage habe ich mir selbst früher gestellt, bevor ich die Schrift genauer kannte und studiert habe. Ja, Gerechtigkeit. Ja, wieso so wenige? Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Warum so wenige? Das wird man sehen. Dafür ist die Gnade da. Die Gerechtigkeit heißt gesündigt, Tod, nicht gesündigt, Himmel. Gesündigt in die Hölle, nicht gesündigt in den Himmel. So steht in dem Gesetz. Bei Rot gefahren, 3 Monate Führerschein weg. Ja, wie? Der ist auch bei Rot gefahren. Ja, Führerschein auch weg. Aber er hat vom Präsidenten eine Begnadigung bekommen. ja, jetzt will ich klagen, ich will auch eine Begnadigung haben. Hast keinen Anspruch. Anspruch auf Gnade hat keiner. Epheser 1, 4 bis 7 lesen wir, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorher bestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus. Jedes Wort bewegt eine Welt eigentlich. Ich hoffe, Geschwister, dass auch jedes Wort Geist und Leben ist für uns. Ich gehe jetzt auf bestimmte Punkte nur ein, aber das Wort Gottes ist einfach unfassbar. Warum hat er uns vor der Grundlegung der Welt erschaffen? Ja, damit er mit uns jetzt ein bisschen redet. Damit wir heilig und tadellos vor ihm sein. In Liebe, nicht aus Furcht, in Liebe. Aus Furcht möchte er nicht. Sag, nein, das müsste ich mit meinen Kindern haben, die ständig mich nicht mögen. Eigentlich Gegenteil, hassen, aber aus Angst sitzen sie hier neben mir. Will er nicht. Er hat uns vorher bestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Oh, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Diese Gnade, die wir jetzt sehen werden, dass er uns auserwählt hat. Ja, einer wird begnadigt, der hat Todesstrafe bekommen. Der wird auf den Scheiterhaufen gelegt oder wird aufgehängt, ich weiß es nicht. Wir, also im weltlichen Sinne, und der bekommt jetzt die Begnadigung. Ja, und sagt er nicht Danke. Freut sich nicht. Der rennt wahrscheinlich hin, der will die Füße von dem Präsidenten küssen, der ihn begnadigt hat. Zum Lobe der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat, in dem Geliebten, in seinem Sohn, in Christus, begnadigt hat. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Das sehen wir es hier. Die Vergebung der Übertretungen, der Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade. Einmal für allemal. So viel Gnade, so viel Reichtum an Gnade. In Matthäus sagt der Herr, denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Also wir müssen auch nicht viele Schriftsteller hier zitieren, das ist klar. Nur wenige sind auserwählt. Ja, warum? Die Frage haben auch andere gestellt. An den Apostel Paulus, auch an den Herrn. Warum schenkt Gott seine Gnade und seine Gerechtigkeit nur wenigen Auserwählten und nicht allen Menschen? Da kann Gott eigentlich alle Menschen begnadigen. Alle Menschen zum Tode verurteilen, weil sie alle gesündigt haben, und alle Menschen begnadigen. Dann sind sie alle bei ihm. Dann machen sie, was sie wollen. Genau auf diese Frage geht der Apostel Paulus in seinem Brief an die Römer in Kapitel 9 ein. Er schreibt, was wollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Weil diesen Vorwurf haben die Menschen schon vor 2000 Jahren genauso Gott gemacht. Sag, wie, du bist ungerecht. Wieso ist der eine begnadigt und der andere nicht? Du bist ungerecht. Und deshalb geht er darauf ein. Ja, ihr definiert jetzt neu die Gerechtigkeit, oder wie? Gott ist die Gerechtigkeit. Er ist der Maßstab für die Gerechtigkeit. Und du sagst, er ist ungerecht. Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott, das sei ferne. Denn zu Mose spricht er, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Denn die Schrift sagt zum Pharao, eben dazu habe ich dich aufstehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. So erbarmt er sich nun über wen er will und verstockt wen er will. Das Gegenteil von Erbarmen. Gibt es kein Erbarmen. Nun wirst du mich fragen, warum tadelt er dann noch? Ja, wenn du mich nie begnadigt hast, warum muss ich dann sterben? Ja, weil du gesündigt hast. Nun wirst du mich fragen, schreibt der Paulus, Warum tadelt er dann noch? Denn wer kann seinem Willen widerstehen? Ja klar, weil er gesündigt hat, gell? Du hast gesündigt, du bist bei Rot gefahren. Nicht der Bundestag, der das Gesetz verabschiedet hat. Ja, und warum muss ich meinen Führerschein abgeben? Ja, weil du über Rot gefahren bist. Bei Rot gefahren bist. Ja, oh Mensch, wer bist du denn, du, dass du mit Gott rechten willst? Jetzt willst du Gott erklären, was Gerechtigkeit ist. Ja, das machen die Menschen schon in der Welt. Weil sie Gott nicht erkennen als Schöpfer. Nicht erkennen und nicht anerkennen als Schöpfer. Sie bestimmen, wer gerecht ist oder nicht. Der Mensch ist gerecht und Gott ist ungerecht. Klar. Das ist genauso, wenn wir sagen, wir haben die Vollmacht jetzt, Dinge in Existenz zu sprechen und Gott hat das zu liefern. Er ist schließlich für uns erkauft. Der gehört uns. Das ist genauso. Wir sind der Maßstab der Dinge. Wir sagen, Gott tut. Ja, wir haben ihn doch in uns jetzt. Der kann alles. Gott hat alles geschaffen. Der wird schon das kleine bisschen, was wir ihm sagen, auch tun können, oder? So ist ja gar kein Gott. Was ist das für ein Gott? Und so ist das Gleiche. Wir sind gerecht. Wir wissen, was Gerechtigkeit ist. Gott nicht. Ja, oh Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch das Gebilde zu dem, der es geformt hat, warum hast du mich so gemacht? Das werden wir auch nie verstehen. Vor Grundlegung der Welt hat Gott gewusst, Gott kennt die Zukunft. Das können wir nicht begreifen, dass jemand die Zukunft kennt. Das können wir nur in Science Fiction. Ja, einer liest, die Zukunft erkennt, aber Gott weiß es. Er kennt die Zukunft. Und er weiß, wer ihn liebt und wer ihn nicht liebt. Wer seine Gebote halten wird und wer nicht. Und wer an ihn glaubt und wer nicht. Und deshalb hatte er von vornherein auch die Namen im Buch des Lebens geschrieben, die Menschen auserwählt. Mehr können wir nicht wissen. Wir kennen die Zukunft nicht. Und deshalb können wir auch nicht über Menschen entscheiden, ob sie auserwählt sind oder nicht. Gott schon. Er weiß es. Er kennt, hat keinen Anfang, kein Ende. Aber wir wissen es nicht. Spricht auch das Gebilde zu dem, der es geformt hat, warum hast du mich so gemacht? Oder hat nicht der Töpfer Macht über den Ton, aus derselben Masse das eine Gefäß zu Ehre, das andere zu Unehre zu machen? Wenn nun aber Gott, da er seinen Zorn erweisen und seine Macht offenbar machen wollte, mit großer Langmut die Gefäße des Zorns getragen hat, die zum Verderben zugerichtet sind, damit er auch den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit erzeige, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat. Geschwister, es ist so wichtig, das zu verstehen. Warum begnadigt er uns? Damit jeder sieht auch, was er an Herrlichkeit der Gnade besitzt. Wir haben es nicht verdient. Wir haben es, der Mensch hat es nicht verdient, auf dem Thron neben Gott zu sitzen. Das ist unbegreifbare Gnade. Aber wir haben es nicht verdient, damit auch sein Wesen, die Gnade, auch in ihrer Herrlichkeit der gesamten Schöpfung gezeigt wird. An uns. Ja. Danke ist gar nichts im Vergleich zu dem, was uns Gott gegeben hat. Wir können nicht genug danken. Wenn wir sagen, wir können nicht genug danken, das ist so. Wir können nicht genug loben, es ist so. Und dass wir, wie können wir dann Gott erwidern für das, was er getan hat, schreibt uns auch der Apostel Paulus, indem wir unsere Leiber ihm jetzt als Opfer darbringen. Unser ganzes Wesen gehört jetzt ihm. Es ist alles Mindeste, sagt Paulus, dass wir ihm entgegnen oder entgegenbringen können, dass wir ihm gehören. Er sagt, was ist das, was du jetzt hier als Opfer in diesen ein paar Jahren bringst, im Vergleich zu dem, was du bekommst? Na, wir wollen schon unser Leben leben. Wir schließen mit dem letzten Punkt ab. Wie gehen wir mit der Gnade Gottes um? Also wir haben gesehen, was wir für eine Gnade haben. Was für eine Gnade. Das schreiben wir ab und zu unten, was für eine Gnade. Das lesen wir ab und zu auch bei Botschaften, was für eine Gnade. Aber in der Tat, die Frage kann man wieder, immer wieder nur stellen und staunen. Aber was tun wir mit dieser Gnade? Gott sagt, Gehorsam ist besser als Opfer. Gott möchte unseren Gehorsam seinem Wort gegenüber aus Liebe. Das haben wir auch gelesen. Das war im alten Bund so, das war im neuen, in der unserer Zeit der Gemeinde genauso. Gott hat schon Opfer verlangt im alten Bund. Aber er hat gesagt, bitte sündige lieber nicht. Aber wenn du gesündigt hast, also sei gehorsam, sündige nicht, das heißt, sei gehorsam. Aber wenn du ungehorsam warst, dann nehmen wir das Opfer zur Sündenvergebung. Das gilt genauso für uns heute. Lieber sei gehorsam, das ist ein Gebot. Aber wenn du einmal ungehorsam warst, dann bekenne deine Sünden, dann ist das Opfer Lamm für dich hingegeben worden. Zur Vergebung deiner Sünde, dass du wieder gereinigt wirst. Aber wir müssen immer dran denken, Gehorsam ist besser als Opfer bei Gott. Das ist immer so gewesen. Sollten wir dennoch ungehorsam sein, dann haben wir die Vergebung in Christus, wenn wir unsere Sünden bekennen, denn er hat bereits den Preis bezahlt. Das war im alten Bund, wo wir in 1. Samuel lesen, 15,22. Samuel aber sprach, meinst du, dass der Herr gefallen habe am Brandopfer und Schlachtopfer, weil er das verlangt hat, dass es Freude tat? Gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn, fragt er, siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Widdern. Und Hosea lesen wir, denn an Liebe habe ich wohlgefallen, auch Gehorsam aus Liebe und nicht am Opfer, an der Gotteskenntnis mehr als an Brandopfern. Der Apostel Paulus warnt uns davor, mit der Gnade Gottes, ja mit der geschenkten Gerechtigkeit Gottes, vermittels des Glaubens leichtfertig umzugehen. In Römer 6 schreibt er, wie nun sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei ferne. Er geht direkt auf dieses Thema ein. Ich sage, okay, Gerechtigkeit haben wir verstanden und jetzt seid ihr begnadigt. Gehen wir so leichtfertig damit um? Können wir jetzt sündigen? Das sei ferne. Das sei ferne. Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen? Dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen. Das heißt, wenn ihr sündigt, seid ihr Sklaven des Satans, Sklaven der Sünde. Ja, aber ihr seid doch erkauft. Ihr habt gesagt, ja, ich will dir nachfolgen. Ich verleugne mich jeden Tag, nehme mein Kreuz auf mich und folge dir nach. Wie kannst du ihm sagen und folgst du aber seinem Widersacher nach? Wie kann das sein? Es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbilde der Lehre, das euch überliefert worden ist. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Und da würde ich empfehlen, dass ihr zu Hause die weiteren Verse von diesem Absatz auch lesen. Die sind so wunderbar als Warnung, Ermahnung an uns, dass wir nicht leichtfertig mit dieser Gnade umgehen. Das ist sowieso eine unfassbare Gnade. Da kann man doch mit dieser unfassbaren Gnade, die man erfährt, nicht so leichtfertig umgehen. Ich schließe die Botschaft mit den folgenden Versen aus dem Hebräerbrief. Der wird Brief der Ermahnung, das sind sehr viele Ermahnungen in dem Hebräerbrief. Das heißt, Kapitel 10, denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, haben wir hinfort kein anderes Opfer mehr für die Sünden. Wenn wir Spielchen betreiben mit Gott, heißt es. Oh ja, einmaliges Opfer, jetzt machen wir, was wir wollen, wird schon gut gehen. Huren, geistlich gemeint, aber auch weltlich. Das ist ja nicht selten der Fall. Lügen, betrügen, so wie die Welt leben. Wir haben ein Sündopfer, Jesus Christus. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, haben wir hinfort kein anderes Opfer mehr für die Sünden, sondern nichts als ein schreckliches Warten auf das Gericht und das gierige Feuer, das die Widersacher verzehren wird. Wenn jemand das Gesetz des Mose bricht, muss er sterben ohne Erbarmen auf zwei oder drei Zeugen hin. Eine wie viel härtere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt und das Blut des Bundes für unrein hält, durch das er doch geheiligt wurde und den Geist der Gnade schmäht. Und es ist nichts anderes außer dem, was uns der Apostel Jakobus auch in seinem Brief sehr deutlich schreibt, dass der Glaube allein ohne die Frucht, ohne Gehorsam, ohne die Werke uns nichts bringt. Amen. So verabschiede ich mich. Reinhold, magst du auch einen Abschiedsgruß senden?
Die Fernbedienung bräuchte ich noch. Dankeschön. Vielen Dank, Adnan, für diese tiefgehende Botschaft. Für mich ist die Bedeutung dieser Botschaft folgende. Gott muss offensichtlich auf Basis seiner Gerechtigkeit Blut fordern. Weil es ist doch klar, wenn wir Menschen vergeben, dann ist es so, dass unsere Vergebung die Erlassung der verdienten Schuld bedeutet. Bei Gott bedeutet Vergebung, dass sie immer der Ausführung der verdienten Strafe folgt. Warum? Weil Gott die Gerechtigkeit ist und wir alle Menschen aus seiner Gerechtigkeit leben. Wenn wir Menschen vergeben, wird die verdiente Strafe erlassen. Gottes Vergebung folgt auf die Ausführung der verdienten Strafe. Und da ist der Unterschied. Und das ist der Punkt, dass wir das verstehen, weil Jesus sagt, und da kommen wir gleich dann zum Abendmahl noch drauf, Jesus sagt, dies ist mein Blut des Bundes, welches vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Und Jesus hat sein Blut vergossen. Und damit, weil Gott die Gerechtigkeit ist, muss er die Strafe nicht auf uns legen, wer hat es auf ihn gelegt. Amen.
Amen.
Mit diesen Worten wollen wir den Gottesdienst abschließen, wollen uns verabschieden, auch im Internet von unseren Zuschauern, Zuhörern und wünschen euch Gottes Gnade und Frieden und alles Gute.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.